ändern will, dass man etwas ändern muss. Man versucht an dieser einen Sache zu arbeiten und da rein zu investieren. Und egal wie viel man investiert und wenn man merkt, dass sich keine Änderung zum Besseren erkennen lässt, dann tut das einfach weh. Das ist frustrierend, das ist schwierig. Woher weiß ich, dass solche Situationen schwierig sind? Weil ich das in meinem Leben selbst oft genug erlebt habe. Ich habe schon so oft versucht, Dinge zu ändern. Und ich bin immer frustriert gescheitert. Kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel blickst und einfach nicht zufrieden bist mit dem, was du siehst? Keine Ahnung, vielleicht ist das Gesicht mal wieder zu müde. Du bist mit dem Anblick nicht zufrieden. Die Haare sitzen nicht so, wie sie sollen. Das Problem habe ich nicht mehr. Vielleicht hast du einen Pickel auf der Nase oder sonst irgendwas. Vielleicht bist du einfach mit deiner körperlichen Verfassung nicht zufrieden. Ein paar Kilos zu wenig, ein paar Kilos zu viel. Du willst daran arbeiten, Sport treiben, deine Ernährung umstellen. Und gerade mit der Ernährung, das ist so ein Ding. Wenn ich morgens aufstehe, das funktioniert super gut, dann gesundes Frühstück, dann mittags eine Suppe oder so. Dann komme ich nach Hause abends noch etwas Leichtes zum Abendessen, aber dann vor der Flimmerkiste. Dann gehe ich wie auf den Autopiloten und finde mich auf einmal vor dem Kühlschrank wieder und gucke, was es da so gibt. Kinderpinguin, Mehlschnitte, das ist doch was Leckeres, ne? Und dann sitze ich auf einmal wieder auf der Couch, am besten noch mit einer Tüte Chips oder einer Packung Ben & Jerry's. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht diese Superkraft, dass ich dann einfach aufhören kann nach einem Löffel. Nee, die ganze Packung muss weg. In diesem Moment fühlt sich das vielleicht gut an, aber spätestens am nächsten Tag ist man enttäuscht und frustriert von sich selber. Man fühlt sich schlecht. Auf Dauer. Ich kenne das so zumindest aus meinem Leben. Und wenn ich dann den Spiegel sehe und mich reflektiere und mein Leben, wenn ich mich umsehe, rechts und links, dann sehe ich andere Menschen, die es besser tun. Ich habe meinen Teens jetzt letztens erzählt von einem Typen, Johnny Kim. Johnny Kim ist ein echt krasser Typ, der lebt in den Staaten und er hat seine Highschool abgeschlossen, natürlich mit Bestnoten. Ich habe meine Schule nicht mit Bestnoten abgeschlossen. Nachdem er mit der Highschool fertig war, ging er Mathematik studieren, natürlich mit Bestnoten. Nachdem er mit dem Studium fertig war, hat er gesagt, ey, ich will meinem Land dienen. Und was macht man als Amerikaner? Du gehst zur Army oder ja, in dem Fall zur Navy. Er wurde Navy SEAL. Schon mal richtig krass. Highschool, Bestnoten, dann Mathematik studiert und einen Abschluss gemacht, dann Navy SEAL. Nachdem er seinem Land genug gedient hat, hat er gesagt, ey, ich will jetzt den einzelnen Menschen dienen und ich möchte ihnen was Gutes tun. Deswegen ging er nach Harvard Medical School und schloss da wieder mit Bestnoten ab und wurde Arzt. Aktuell ist er bei der NASA im Astronautenprogramm für Apollo 17. Das heißt, der wird vermutlich 2025 auf dem Mond sein. Ich glaube, das sind alles, wenn ich mir diese Lebensvita angucke, ne, dann sind das alles einzelne Punkte, wo meine Mama vermutlich sehr, sehr stolz auf mich wäre. Und alles Einzelne schon krass und beeindruckend. Und ganz nebenbei hat er auch noch eine Family, die ja, super funktioniert. 3 Kinder, Wahnsinn. Wenn ich auf mein Leben schaue und dann auf mein Spiegelbild, dann muss ich oftmals feststellen, ey, ich komme so einem Johnny Kim irgendwie nicht, ich werde dem irgendwie nicht gerecht. Und ich versuche irgendwie, wenn ich in mein Spiegelbild gucke, so ein bisschen aufzubessern, dass ich mir jetzt zum Beispiel das auf wiederherstelle, was nicht mehr da ist. Mit dem Körper nicht ganz zufrieden, deswegen versuche ich mir so ein bisschen die Muskeln zu malen, ne? Aber dann ändere ich ein bisschen den Winkel und dann merke ich, ey, das ist alles nur dargestellt, das ist alles nur gemalt. Das ist nichts Echtes. Und ich bin frustriert. Da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, wenn ich auf mein Leben gucke, die nicht nur körperlichen Attributen entsprechen oder so, sondern auch charakterliche Schwächen sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ja, wenn ich auf mein Leben gucke, dann sehe ich auch Dinge wie Sünde. Ich sehe Dinge, die wie Dreck an mir anhaften und die mein Bild von mir persönlich einfach nicht positiv machen. Kennst du diese Dinge auch in deinem Leben, die frustrierend sind, die man ändern möchte, aber wo man aus eigener Kraft einfach nicht schafft? Dieses ständige Laufen, Stolpern, Scheitern, mich erinnert das unheimlich stark an eine nicht enden wollende Wüstenlandschaft, durch die wir irren und auf der Suche nach einer Oase sind, nach einem Flecken, wo wir uns ausruhen dürfen, nach einem Punkt Ruhe, Hoffnung, Leben. Gerade in solch eine Wüstenlandschaft spricht unser Predigttext etwas hinein. Ein erster Satz bei einem Buch ist unheimlich wichtig, weil der erste Satz entscheidet sich, ob all die Worte, die folgen, für mich relevant sind oder nicht. Ob es gut ist, weiterzulesen oder nicht. An dem ersten Satz eines Buches entscheide ich, ob ich das Buch zur Seite lege oder nicht. Also einem kurzen Gefüge, kleiner, scheinbar unwichtigen Worten. Davon hängt alles ab. Ich glaube, unser Predigttext Markus hat einen der stärksten ersten Sätze ever. Unheimlich krass, unheimlich bedeutsam, unheimlich fesselnd ist dieser erste Satz, den er formuliert hat. Markus 1, Vers 1. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Schon so sehr kurz. Wortwörtlich steht da sogar nur Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieser Satz verkündet laut: Leute, hört alle her. Ich habe was Neues für euch, etwas zuvor nie Dagewesenes, nicht Vorstellbares, der Beginn, der Anfang der Zukunft. Etwas, was noch nie da war. Und es ist größer, es ist gewaltiger und unübertrefflich. Unvergleichlich, weltverändernd und relevant für dich und für mich damals wie heute und für alle Menschen in alle Ewigkeit. Das ist das, was dieser eine Satz zu sagen hat. Mit dieser Botschaft, die Markus hier ankündigt, wollen wir uns heute beschäftigen. Und auch in den kommenden Wochen. Gemeinsam wollen wir als Gemeinde das Markus-Evangelium lesen und ich möchte euch wirklich auffordern, da mitzumachen. Setzt euch hin zu Hause und lest immer bis zum nächsten Predigttext, um gemeinsam eben das Markus-Evangelium zu lesen und zu studieren. Jede Woche neu in den Text einzutauchen. Keine Angst, das Markus-Evangelium ist sehr kurz. Das wird nicht so viel Zeit beanspruchen. Setzt euch zu Hause hin und fiebert mit, als würdet ihr diese Worte das erste Mal sehen. Ganz einfach, weil sie es wert sind. Neben den einzelnen Punkten meiner Predigt möchte ich heute, verfolge ich so zwei Ziele, die ich erreichen möchte. Erstens, uns soll die gleiche Begeisterung für das Evangelium packen, wie es bei Markus der Fall war. Dass uns dieser unglaubliche Durst mitreißt, weiterzulesen, zu verstehen, was da passiert ist und was das auch heute noch für Auswirkungen für dein und mein Leben hat. Und zweitens, dass uns diese Euphorie und Begeisterung ergreift von dessen, was Christus für uns tat. Von dessen, was Gott für uns tat. Dass wir gemeinsam mit Markus im Schwärmen geraten und gar nicht still sitzen können, dass wir nicht ruhig sein können, dass wir auf unsere Nachbarn zugehen und sie fragen, was war ja das passende Thema, was dich in die Gemeinde locken würde. Dass wir nicht schweigen können von dieser guten Botschaft, die Gott für uns hat. Dass wir das nicht für uns behalten können. Am vergangenen Sonntag hat Simon Witzke bei uns in der Jugend gepredigt und er hat bei uns eine Andacht gehalten zu dem Thema, das Evangelium ist alles. Als wir dann nachher in der Kleingruppe saßen und das Gehörte reflektiert haben, meinte jemand, hey, ich bin schon mein ganzes Leben im Glauben unterwegs. Aber mir ist noch nie aufgefallen, wie krass dieser rote Faden sich durch die Bibel zieht. Es ist mir noch nie so bewusst geworden, dass die gute Nachricht das ist, von vorne bis hinten, ja, was alles zusammenhält. Es ist Thema und Klebstoff der ganzen Bibel und es ist tatsächlich so. Die Bibel besteht aus 66 Büchern, Altes Testament AT und Neues Testament NT. Und das Alte Testament beginnt mit der Schöpfung und mit der Erzählung, wie der Mensch eben dreckig wurde. Wie der Mensch zum Kühlschrank kam und sich immer wieder Milchschnitten reinpfiff. Wie das Bild, was eigentlich von Anfang an da war, die Beziehung mit Gott einfach unterbrochen wurde. Wie die Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung gekappt wurde. Für den Menschen ging es deswegen damals aus dem Paradies hinaus in die Wüste. In eine Gegend, die nicht gottnah war. In eine Welt voller Krankheit, voller Tod, voller Neid, voller Trennung, Leid, Streit, Sünde. Von Anfang bis Ende erzählt das Alte Testament nun von der Suche nach einem Weg, wie man diese Beziehung, die vorher mal da gewesen war, wie sie im Paradies war, wie sie wiederhergestellt werden kann. Das ist das Thema des Alten Testaments. Und wenn wir dann weitergehen und zum Neuen Testament kommen, dann ist das die Beschreibung Gottes, wie er sagt, ey, wir haben es geschafft, ich habe es geschafft, das Kaputte wiederherzustellen, damit seine Schöpfung wieder in Beziehung mit ihm treten kann. Genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Und dieser erste Satz von Markus verkündet ganz groß die gewaltigste, die größte Reparatur aller Zeiten, wenn man so will. Das ist der Blick, mit dem ich mit euch auf den Text schauen möchte. Ich möchte den Text in drei Segmente aufteilen, welche auch so gleich meine Punkte dieser Predigt sind. Punkt 1 habe ich bereits beschrieben. Also wir sind schon mittendrin. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist Überwindung der Trennung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Wir dürfen Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Der zweite Punkt ist, wer ist Christus? Und ich möchte damit einen großen Teil des Textes mal mit euch zusammen lesen. Ab Markus 1, Vers 1. Genau. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kam zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Taufe und Versuchung, oh, das ist die Überschrift. in jener Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und Gott, der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn hinabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. So. Warum ist es so wichtig, wer Christus war? Reicht es nicht einfach, dass er ein perfektes Leben führte, ohne Fehler? Dass er damals wie heute, 2000 Jahre später, die Menschen immer noch inspiriert? Dass er praktisch so ein Johnny Kim der Antike war? Nein, Markus macht direkt am ersten Satz klar, hier geht es nicht einfach nur um einen besonderen Menschen. Besondere Menschen gab es zu jeder Zeit auf unserer Erde. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann finden wir zum Beispiel über Mose, wo geschrieben steht, er war der demütigste und sanftmütigste Mensch auf Erden. Oder Salomon, der mit unglaublicher Weisheit vom Herrn beschenkt wurde und wo in der Bibel steht, es war niemand zuvor und es wird niemand sein wie er, der so weise ist. Wir haben all die ganzen Propheten und Leute in der Bibel, die Wunder getan haben. Und selbst wenn es um körperliche Attribute geht, dann haben wir Simson oder Shamgar, die wesentlich fitter waren, als ich es vielleicht bin. Und Jesus sagt, das Evangelium sagt, Jesus war nicht nur Mensch, er war nicht nur ein besonderer Mensch, er war Gott selbst, welcher hier auf die Erde kam, um den Menschen zu dienen und die Rettung zu bringen. Und um das aufzuzeigen, dass Jesus nicht nur einfach ein Mensch war, der besonders war, dazu dient all das, was wir gerade gelesen haben. Markus fängt direkt an, indem er Propheten zitiert. Jesaja und Maleachi, indem er sagt, der da allein in der Wüste schon steht und vorher verkündet, dass jemand kommen wird, der predigt, diese Stimme in der Wüste, der Johannes, das ist der Vorbote des Messias, das ist der Vorbote des Christus. Und vielleicht wunderst du dich auch über diesen Johannes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aus meiner Kinderbibel kenne ich Johannes von klein auf als jemanden, der so ein bisschen verloddert aussieht, so ein bisschen zottelig. Der lebt in der Wüste, trägt irgendwie Kamelhaar, einen Ledergürtel, isst Heuschrecken und wilden Honig. Was soll das? Warum ist das wichtig, dass das in der Bibel steht? Warum ist das wichtig? Warum weist das auf Christus hin? Er wirkt so ein bisschen wie so ein wilder Obdachloser, der steht und laut Ruhm ruft. Und warum ist diese Person so wichtig? Wenn wir in die Bibel gucken und wenn wir gucken, was was diese Sachen zu bedeuten haben. Eine Kleidung aus Kamelhaar und ein lederner Gürtel. Hey, das sind Zeichen gewesen damals für Propheten. Das war die typische Kleidung für Propheten. Und er stellte sich damit in den gleichen Kontext wie ein Elia, wie ein Zacharja, wie ein Jesaja. Warum ist da erwähnt, dass er Heuschrecken aß und wilden Honig? Wir wissen von ihm, er lebte in der Wüste und er sprach dort vom Herrn. Und die Wüste ist ein lebensunwirklicher Raum. Und diese Lebensmittel, diese Nahrung, die er zu sich nahm, das war nichts, was er anbauen konnte. Er hatte jetzt nicht so eine Heuschreckenfarm oder so, oder Kästen wie ein Imker aufgestellt. Nee, wir wissen auch schon aus der Bibel, das sind Dinge, die der Herr ihm zukommen lassen hat. Er wurde vom Herrn versorgt. Dadurch, dass er da in der Wüste war und gepredigt hat wurde und versorgt wurde vom Herrn, machte der Herr klar, ey, das ist nicht nur irgendjemand, der da labert, sondern das ist mein eingesetzter Prophet. Das ist ein Mann, ein Diener von mir, den ich versorge. Und dann lesen wir, dass er tauft. Die Taufe vom Johannes, wie er selbst sagt, ey, ich taufe jetzt mit Wasser, aber da wird jemand kommen, der wird taufen mit dem Heiligen Geist. Und ich bin es noch nicht mal würdig, mich zu bücken und seine Schuhe zu lösen. Johannes bereitet die Menschen einfach nur darauf vor, dass da jemand kommt, auf den sie sich vorbereiten sollen, auf den sie blicken sollen, um wirklich auch frei zu werden von der Schuld, von all dem Negativen, das ihnen anhaftet. Eigentlich befindet sich alles, was wir über Christus wissen müssen, in seinem Namen und seinem Titel. Kannst du einmal... Die eine Folie. Ja, ich habe bei euch auf dem, ich habe bei einigen auf den Stühlen so kleine Karten hingelegt. Und da drauf steht Jesus Christus beziehungsweise Messias, weil das ist das hebräische Wort für Christus. Sohn Gottes. Und wenn wir das direkt übersetzen, heißt es, Gott rettet durch seinen Sohn den gesalbten Retter. Und wenn ihr eine Sache für euch mitnimmt, dann das. Gott rettet durch seinen Sohn den gesalbten Retter. Wen rettet er? Er rettet uns Menschen, uns Leute, die vom Herrn sich abgekehrt haben. Wir dürfen bei ihm Gnade finden. Wir dürfen bei ihm rein werden. Markus sagt hier nicht, dass dieser Typ aus Nazareth irgendwas Besonderes sei. Nein, er sagt, ich weiß, er könnte etwas Besonderes sein. Er sagt, ich weiß, dass er was Besonderes ist und ich weiß, was er getan hat. Und das will ich dir erzählen. Darum geht es im Markus-Evangelium. Warum ist es so wichtig zu erkennen, dass Christus Gott selbst ist? Warum wäre es nicht einfach gut gewesen, wenn es einfach ein normaler Mensch gewesen wäre? Ich habe eine kleine Geschichte. Unser Staat, Deutschland, hat Stand 31.12. 2,3 Billionen Euro Staatsschulden. Als ich gestern Abend nachgeguckt habe, waren es 2,54 Billionen. Also ständig wachsend. Jetzt stellt euch mal vor, ich gehe durch Frankfurt City und laufe so durch und wie das so ist, man guckt so in die einzelnen Fenster rein, ne? Und ich gehe an einem Restaurant vorbei und ich sehe da unseren Bundeskanzler sitzen, den Olaf. Und ich gucke, wie er unter dieser Last der Schulden praktisch einknickt, wie der Schweiß läuft, Angst ihm ins Gesicht geschrieben steht. Und ich habe Mitleid. Und ich gehe zu ihm hin und sage, ey, Olaf, 2,5 Billionen Euro Schulden, ich übernehme die, von dem Rest kannst du dann das bezahlen, was noch kommt. Ne? Um 2,5 Billionen Euro Schulden zahlen zu können, musst du 2,5 Billionen Euro mindestens investieren. Das heißt, für ein Menschenleben müsste ich ein weiteres Menschenleben geben. Aber stell dir vor, ich gebe da nicht nur 5 Euro, sondern einen Scheck, auf dem steht gedeckt, limitless, kein Limit, ohne Ende. Und dort, wo dieser Scheck herkommt, da ist noch viel, viel mehr, Ressourcen ohne Ende. Deswegen ist es wichtig, dass es Gott selbst war, der da ins Kreuz ging, der auf Erden kam und der für uns sein Leben gab. Wir kommen zu meinem letzten Punkt. Hoffnung und Vorbild. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. An dieser Stelle dürfen wir lesen, dass Christus nicht nur Gott ist, sondern wir dürfen auch lesen, dass Christus wie du und ich Mensch ist. Dass Christus wie du und ich die gleichen Versuchungen erlebt hat. Er weiß nicht nur von unseren Verlangen und von unseren Wünschen, nein, er kennt sie ebenso wie wir. Wir lesen hier im Markus-Evangelium nur ganz beiläufig, wir lesen nur ganz beiläufig davon, dass er 40 Tage lang in der Wüste war. So ein kleiner Text, 2 Verse. Aber er aß und trank 40 Tage lang nicht. Und dann kommt der Teufel zu ihm in der Situation, in der er wirklich am schwächsten ist. Wie oft ist das in unserem Leben, dass wir dem Teufel dann gerade begegnen und er in unser Leben hineinspricht und uns anfechtet, wenn wir gerade an unserem Tiefpunkt sind? Und der Teufel kommt zu ihm und sagt, ey, du siehst hier die Steine, mach sie doch zu Brot. Guck dich um. Alles, was du siehst, das will ich dir schenken. Sag einfach nur, ich will es haben, bitte mich drum, bete mich an und es wird dir gehören. Wie oft flehen wir danach, mehr Macht zu haben? Wie oft streben wir danach? Und dann steht da, stürz dich doch hinab und du wirst dir noch nicht mal die Füße stoßen, weil in der Bibel doch geschrieben steht, dass du dich nicht verletzen wirst, weil die Engel dich schützen. Der Herr wird dir doch das doch nicht antun, dass du Schmerz erfährst. Und Jesus sagt, ey, ich soll den Herrn, meinen Gott, auch nicht versuchen. Warum ist es so wichtig, hier zu erkennen, dass Jesus auch Mensch ist? Warum ist das Hoffnung und Vorbild für uns? Wir dürfen erkennen, dass Jesus nicht abhängig war, also dass er sich nicht abhängig gemacht hat von der Sünde. Er ist darauf nicht reingefallen. Jesus hat nicht auf sich selbst geschaut und hat gesagt, ey, ich habe jetzt Hunger, ich brauche das oder das fehlt mir. Er hat sich nicht an diesem Bild orientiert, sondern er hat auf Gott geguckt. Er hat Disziplin gezeigt. Und Disziplin tut weh. Paulus erzählt in seinen Briefen oft von Disziplin. Und das, die wörtliche Übersetzung von Disziplin ist ein Schlag aufs Auge. Disziplin tut weh. Und wir erretten uns nicht dadurch, dass wir irgendwie Gutes tun. Das ist alles für uns schon bezahlt worden. Wir haben den Scheck schon in der Hand. Aber es geht um Beziehung. Und in Beziehung gehst du auf eine Person ein, die dir nahe steht. Du gehst auf die Person ein, die dir wichtig ist. Und du versuchst, der Person zu gefallen. Und das ist, warum wir ein gutes Leben führen sollen. Warum wir uns nicht der Sünde hingeben sollen. Und Jesus zeigt uns hier, ey, du bist dazu fähig. Der Heilige Geist wurde dir geschenkt, damit du widerstehen kannst. Auch du und ich sind jetzt frei von der Macht der Sünde. Auch wir können widerstehen. Und wir dürfen das tun, weil der Herr zu uns kam und uns dieses Geschenk gemacht hat. Warum hat er uns das gemacht? Aus Liebe. Wisst ihr, die Liebe von Eltern, die ist nicht erkaufbar. Wir können nichts machen, um es uns zu verdienen. Wir können nichts machen, damit wir errettet werden. Sondern wir können es nur annehmen. Wer von euch ist hier alles, sind hier alles Eltern? Dürft einmal... Wer von euch ist stolz auf seine Kinder? Hey Leute, es sind immer noch genauso viele Hände wie vorher. Du kannst nichts dafür tun, dass Gott dich liebt. Du kannst es nur annehmen und darauf eingehen. Ich möchte dich ermutigen, nicht weiter auf den Spiegel zu gucken. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob du schon die ganze Zeit in der Gemeinde bist, all das gehört hast oder ob es das erste Mal für dich ist. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, egal ob du schon im Glauben stehst, ob du eine Beziehung mit dem Herrn hast oder noch nicht, dass wir immer wieder mal den Spiegel zur Seite schieben und auf das Kreuz hingucken. Und dazu möchte ich dich einladen. Mach das fest. Nimm das Kreuz an. Nimm diese Liebe von einem Vater an. Und diesen Scheck, der einfach immer gedeckt ist. Ich möchte noch einmal kurz beten und dann gehen wir in den Lobpreis. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Vater bist, der Mensch wurde. Dass du hier auf Erden kamst, um für unsere Schuld zu sterben. Dass du kamst, damit wir ewiges Leben haben dürfen und dass wir wieder in Beziehung zu dir treten dürfen. Ich danke dir dafür, dass du diese Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung wiederhergestellt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder weg von uns selbst gucken, hin zum Kreuz, hin zu dem, was du für uns getan hast. Amen.